Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Brasilien steht derzeit stärker im Fokus der internationalen Aufmerksamkeit als üblich. Der ehemalige Präsident Bolsonaro wurde unter Hausarrest gestellt, nachdem gegen ihn wegen eines Umsturzversuchs ermittelt wird. Die USA reagieren darauf mit Strafzöllen von bis zu 50% auf brasilianische Produkte. Ein harter Schritt, der die Beziehungen zwischen Washington und Brasilia belastet. Parallel baut China seine wirtschaftlichen Verbindungen mit Brasilien aus, unter anderem mit einem milliardenschweren Bahnprojekt, das den Atlantik mit dem Pazifik verbinden soll. Gleichzeitig kämpft das Land mit einer Regierung unter Präsident Lula, die tief polarisiert. Innenpolitisch ist Brasilien geprägt von juristischen Auseinandersetzungen und wachsender Instabilität. Außenpolitisch gewinnt es durch seine Größe, Rohstoffvorkommen und strategischen Partnerschaften Bedeutung. Und auch die Europäische Union will ihre Beziehungen zu Brasilien stärken. Ein wichtiger Schritt wäre die Ratifizierung eines Handelsvertrags mit der südamerikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Mercosur. Wie sieht die geopolitische Rolle Brasiliens heute aus? Welche Chancen und Risiken ergeben sich daraus für Europa? Und wie beeinflussen Brasiliens innenpolitische Entwicklungen die internationale Zusammenarbeit? Darüber sprechen wir heute mit unserem Experten Maximilian Hedrich. Er leitet das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Brasilien und analysiert seit vielen Jahren die politische Lage in Lateinamerika. Mein Name ist Rana Taschkopadon. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight. Hallo Max, vielen Dank für deine Zeit.
Hallo Rana.
Wie immer starten wir mit unserer kurzen Aufwärmrunde. Ich gebe dir Teilsätze vor, die du vervollständigst. Einverstanden?
Einverstanden.
Mein Lieblingsort in Brasilien ist...
Ich wohne in Rio de Janeiro, aber sage trotzdem Sao Paulo.
Brasilien ist ein spannendes Land, weil...
Kulturelle Diversität, Einwanderung aus allen möglichen Erdteilen und viel Musik.
Die gewachsene außenpolitische Bedeutung Brasiliens erkennt man am besten an...
dem Selbstbewusstsein der Brasilianer.
Brasilien ist die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas und ein wichtiger Akteur in internationalen Organisationen. Derzeit steht das Land aber im Zentrum mehrerer Konflikte. Wie beschreibt die Regierung Lula ihre außenpolitische Rolle im Spannungsfeld zwischen den USA, China und der Europäischen Union? Welche Rolle beansprucht Brasilien heute in der internationalen Politik?
Das geht genau damit ein, was gerade mein letzter Kommentar war oder die letzte Antwort, das Selbstbewusstsein Brasiliens, besser gesagt das Selbstverständnis des Landes. Man sieht sich als Middle Power, man sieht sich als globalen Akteur. Die Außenpolitik Brasiliens basiert seit Jahrzehnten historisch auf einer Strategie des sogenannten Hedgings. Man möchte ausbalancieren zwischen den verschiedenen Mächten. Brasilien selbst sieht die globale Welt als multipolar. Das sehen vielleicht die Europäer anders, aber eine Middle Power wie Brasilien, so wie auch vielleicht Indien oder Südafrika, sehen die Welt ein bisschen anders. Man möchte im globalen Spiel eine wichtige Rolle spielen. Da geht man auch teilweise konform mit Ländern wie Japan oder auch Deutschland, zum Beispiel wenn es um den UN-Sicherheitsrat geht. Da hat man sogar gemeinsame Interessen. Und Brasilien weiß natürlich um sein wirtschaftliches Gewicht. Nicht nur politisch, man war immer schon sehr aktiv in Friedensmissionen und als Vermittler. Das sehen wir jetzt leider als Europäer wieder ein bisschen kritischer, muss man sagen, da sie sich zu sehr als Diplomaten aufführen in Bezug auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Aber Brasilien kann Diplomatie, kann Verhandler sein und mit dem wirtschaftlichen Backup, was das Land hat, als riesiger Agrarproduzent, es versorgt China mit Lebensmitteln, es wird Europa mit Lebensmitteln in Zukunft versorgen und auch Nordamerika, weiß es um seine Stärke und will diese nun auch endlich mal ausspielen.
Du hast jetzt eben gesagt, Brasilien sieht die Welt multipolar. Kannst du das konkretisieren?
Ja, man hat gesehen, dass wenn man mit den brasilianischen Diplomaten spricht, aber auch mit den Experten hier vor Ort, versteht man eher die Europäer nicht mehr, dass sie dieses Unipolare, dass es eine globale Weltmacht gibt, nämlich die USA. Davon hat sich Brasilien schon lange verabschiedet. Man agiert mit allen großen Mächten, die man braucht, um wirtschaftlich voranzukommen. Das ist immer Brasiliens Ziel Nummer eins, wirtschaftliche Entwicklung für die Brasilianer. Und da hat man schon lange festgestellt, dass die USA nicht mehr so ein vielleicht verlässlicher Partner oder so ein wichtiger Partner sind, nicht mehr so eine wichtige Rolle spielen, denn China ist mittlerweile Handelspartner Nummer eins. Da brauchten die Chinesen gar nicht viel zu machen. Sie haben einfach brasilianische Produkte gekauft. Vor allem natürlich Soja, Fleisch, also wirklich Lebensmittel. Das ist sicherlich Nummer eins, was Brasilien anbieten kann im Moment. Der Agrarsektor ist wahrscheinlich der professionellste oder einer der professionellsten der Welt. Und so hat man gemerkt, es gibt viele Pole. Und auch ein Grund sicherlich, warum man schon vor Jahrzehnten in die BRICS eingetreten ist. Weil man gesagt hat, wir müssen ein Gegengewicht zu dieser Übermacht USA stellen. Da spielt sicherlich auch der leichte, latente, in Lateinamerika auch oft präsente Anti-Amerikanismus eine Rolle. Das ist eine Hassliebe. Man liebt die USA, man möchte gerne in die USA reisen, dort studieren. Aber man guckt immer ein bisschen skeptisch, da man zu lange Hinterhof der USA war. Und wir als Europäer sehen ja aktuell auch, dass vielleicht der eine Partner, der eine große, wichtige Partner USA nicht mehr so verlässlich ist und müssten vielleicht auch ein bisschen, jetzt kommt das Wort, was immer mit Brasilien in Zusammenhang kommt, pragmatisch agieren.
Jetzt hast du bereits über den BRICS-Plus-Staatenverbund gesprochen. Brasilien ist Mitglied, gemeinsam mit Ländern wie China, Indien oder auch Russland. Welche Prioritäten verfolgt es denn innerhalb dieser Gruppe und wie wirkt sich dies auf die Beziehungen zu westlichen Partnern aus?
Ja, es ist immer schön, natürlich die BRIC, damals noch ohne Südafrika, hatten natürlich ein anderes Russland auch als Gründungsmitglied. Das war sicherlich ein anderes Russland, als wir es heute verstehen. Und natürlich verstehe ich auch als Europäer und Vertreter der Konrad-Adenauer-Stiftung, wie kritisch wir mit Russland und seiner Diktatur umgehen müssen. Das ist ein brutaler Angriffskrieg gegenüber der Ukraine und da müssen wir uns klar positionieren. Doch auch in der Vergangenheit, wie gesagt, war Russland ein anderer Partner. Wir haben auch mit Russland kooperiert. Dass die Brasilianer weiter in diesem BRICS bleiben, hat wieder, ich würde sagen, zu 90% wirtschaftliche Gründe. Und wir sehen das jetzt als Reaktion auf die Zölle von Donald Trump. Brasilien wurde sehr stark abgestraft mit 50% Zöllen. Das Erste, was Herr Lula gemacht hat, ist den Kontakt nicht zu China zu suchen, sondern zu Indien. Indien wird, glaube ich, in dieser ganzen Diskussion sehr, sehr wenig beachtet. Wir reden viel über China und den Einfluss Chinas in Lateinamerika. Aber ein Land wie Brasilien, wie gesagt, was sich sehr, sehr divers aufstellt in allen möglichen Aspekten, sucht nur den Kontakt zu Indien. Und wir haben ein weiteres Mitglied in den BRICS Plus, Indonesien. Man ist aber auch mit Malaysia in Kontakt. Die Türkei überlegt einzutreten. Also das ist für Brasilien ein Riesenvorteil. Denn nicht nur dieser BRICS-Gipfel, der jedes Jahr stattfindet, sondern die Brasilianer haben es dieses Jahr als Ausrichter verstanden, über 100 Ministerialtreffen zu organisieren. Aber auch Kontakte auf kultureller Ebene, zivilgesellschaftliche Kontakte aufzubauen. Also man sieht das als ein Soft-Power-Element, was man sehr, sehr gut für sich nutzen kann. Aber Brasilien und auch Indien, so wie Südafrika, mehr oder weniger manchmal, betont immer, es soll nicht anti-westlich sein. Und sie sind kein anti-westliches Land. Und Lateinamerika ist kein anti-westlicher Kontinent. Deswegen ist es sicherlich zu betonen, man sucht den Kontakt vor allem zur Europäischen Union, auch zu Deutschland vor allem. Man möchte sich die Europäer nicht verprellen, aber im Moment ist das Angebot vielleicht der Chinesen und der Inder besser. Also müssten wir Europäer überlegen, was wir anbieten können, um vielleicht die Westausrichtung noch zu stärken.
Vor allem ist bei mir jetzt gerade hängen geblieben, Lateinamerika ist nicht anti-westlich. In dem Zusammenhang würde ich gerne Frage stellen über Lula, den Präsidenten von Brasilien. Er ist ja im sogenannten Foro de São Paulo, ein sehr linkes Netzwerk, das eben linke Parteien und Bewegungen in Lateinamerika vernetzen soll. Kritiker sehen darin aber ein Instrument, um ideologische Allianzen zu festigen und Einflusszonen auszubauen, auch in Abgrenzung zu westlichen Demokratien. Inwieweit prägt das jetzt nun die heutigen außenpolitischen Entscheidungen Brasiliens?
Das Foro de São Paulo ist erstmal etwas sehr Informelles. Ich glaube, das müssen wir auch mal festhalten. Es ist ein Bund, wie du schön gesagt hast, linksorientierter Parteien. Und sicherlich, Herr Lula kommt aus der Arbeiterpartei. Das ist eine der linken Parteien Lateinamerikas, eine der wichtigsten auch. Ich glaube nicht, dass sich das Bündnis nur darauf konzentriert, gegen den Westen zu agieren. Hier müssen wir uns erstmal die Frage stellen, gehört Brasilien zum Westen? Gehört Lateinamerika zum Westen? Wozu zählen wir eigentlich diesen Kontinent? Sie sind neben Europa der demokratischste Kontinent der Welt. Wir haben hier fast überall Demokratien. Wir hatten viele Militärdiktaturen, autokratische Regime in der Vergangenheit. Und sicherlich, wir haben Kuba, wir haben Nicaragua, wir haben Venezuela mit klar autoritären Strukturen, Regimen seit Jahrzehnten teilweise, die dann auch in diesem Foro de São Paulo ihren Platz haben. Und ich glaube, das ist die größte Kritik, dass man sich wie ein Land wie Brasilien als große, wichtige Demokratie nach westlichem Vorbild, das ist sicherlich ein brasilianischer Parlamentarismus, aber es ist eine parlamentarische Demokratie. Aber wir haben auch Chile im Foro de São Paulo mit dem Präsidenten Boric, aktuell auch eine linke Regierung. Das hatten wir auch in Argentinien, da man sicherlich auch teilweise mal autoritärere Züge. Aber ich würde nicht sagen, dass das Bündnis nur die linken autoritären Regime stützen möchte. Das ist eine richtige und logische, vielleicht für Sie aus Ihrer Betrachtung, ideologische Zusammenkunft, was aber sicherlich auch Mitte, rechts, rechtere Parteien auch durchführen. Leider fehlt immer diese Distanzierung zum Beispiel oder klare Positionierung zum Beispiel zu den Geschehnissen in Venezuela, Nicaragua oder auf Kuba. Das bleibt immer hängen, aber ganz ehrlich, für die brasilianische Außenpolitik ist das ein kleiner Baustein. Das ist wieder in der gleichen Linie der Diversifizierung, des Pragmatismus. Man agiert, wo es einem vielleicht Vorteile bringen könnte. Und dann ist es halt eine politisch-ideologische Allianz wie das Foro de São Paulo, was sicherlich auch von Vorteil sein kann.
Brasilien pflegt also seine regionalen Verbindungen sehr bewusst. Währenddessen knirscht es aber deutlich im Verhältnis zu den USA. Du hast bereits die Strafzölle erwähnt. Die haben die USA ja mit den laufenden Ermittlungen gegen den ehemaligen Präsidenten Bolsonaro begründet. Wie bewertet Brasilien diesen Schritt und welche wirtschaftlichen Folgen werden jetzt erwartet?
Es ist, also ich glaube, die erste Reaktion, das sieht man auch, dass ich kurz zögere, war wirklich Überraschung. Man hat nicht damit gerechnet, glaube ich, dass 50% tatsächlich durchgesetzt werden. Der Vizepräsident Alckmin wurde auch sehr gelobt, da er sehr gut wohl hinter verschlossenen Türen verhandelt hat. So sind wichtige, man weiß die Zahl nicht genau, aber mehrere, vielleicht 50, vielleicht 100 Produkte der brasilianischen Wirtschaft, die wichtig sind, sind nicht auf die Liste gekommen. Dazu gehören Flugzeugteile. Brasilien ist ein wichtiger Flugzeugteilproduzent, gerade für die Verteidigungsindustrie. Aber natürlich, Brasiliens Exportschlager wie Kaffee, wie Fleisch sind auf dieser Liste. Man hat sich das aufgeteilt. Der Vizepräsident hat die wirtschaftlichen Diskussionen, Verhandlungen geführt und ist nach Ansicht von Experten sogar relativ erfolgreich gewesen, auch wenn diese 50% Zölle geblieben sind. Lula hat ja den Staatsmann, den Papa der Brasilianer gespielt. Er hat seine Brasilianer in Schutz genommen. Er hat natürlich auch den brasilianischen Nationalstolz gut aufnehmen können. Und dies musste er natürlich verteidigen. Er muss das Land verteidigen, was, glaube ich, auch fast jeder Präsident machen würde hier in der Region. So war das natürlich sehr ideologisch aufgeladen. Und trotzdem muss man sagen, in der Bevölkerung sieht man das schon sehr als Einmischung in innere Angelegenheiten. Man weiß selbst, dass Brasilien, dass sein eigenes Land viele Probleme hat, immer noch mit Armut zu kämpfen hat, mit dem Bildungssystem, mit der Ungleichheit. Und auch das Justizsystem ist sicherlich nicht perfekt. Aber der oberste Gerichtshof ist sehr angesehen und ist ein Verfassungsorgan, was unabhängig ist. Und da zu agieren als ausländischer Präsident, um zu verlangen, dass man seine Entscheidung revidiert und dann Zölle aufzusetzen, um einen des Staatsstreichs angeschuldigten Präsidenten vielleicht frei zu bekommen, ist vielleicht schon ein bisschen die rote Linie, die man überschritten hat. Was sehr spannend war, gerade jetzt auch hier intern, es gab viele Demonstrationen für Bolsonaro im Anschluss. Also Bolsonaro zieht immer noch viele Menschen auf die Straße. Man darf nicht vergessen, das Wahlergebnis war sehr knapp. Es waren wenige Prozentpunkte zwischen Lula und Bolsonaro. Das Land ist sehr polarisiert. Und trotzdem, ich glaube, die Brasilianer wissen, naja, jetzt wird der Kaffee und jetzt wird der Hamburger in den USA wesentlich teurer. Brasilien hatte seine Fleischexporte und auch Kaffeeexporte extrem erhöht in der letzten Zeit. China hat sofort die Hand ausgestreckt und hat die Kaffeeimporte für Brasilien erhöht. Da kann man ein bisschen ausgleichen. Also natürlich wird es die Wirtschaft schwächen, aber andererseits ist das auch wieder eine Opportunity für die Brasilianer. So, jetzt telefonieren wir mal mit Indien, jetzt nutzen wir unser BRICS-Netzwerk. Ach, da ist ja auch noch was anderes, nämlich die EU. Vielleicht brauchen die uns ja jetzt auch mehr. Also man fühlt sich auch ein bisschen bestärkt, man ist noch relativ ruhig. Und vielleicht als letzter Punkt dazu, was einen dann schon auch wirklich ein bisschen nachdenklich macht, ist, dass eine Institution wie Transparency International Brasilien, mit der auch die CAS zusammenarbeitet, tatsächlich Bedenken geäußert hat, als der Richter Moraes Bolsonaro in den Hausarrest jetzt kürzlich geschickt hat, als zu sehr politisch motiviertes Urteil. Und Transparency International war nicht dafür bekannt, pro Bolsonaro zu sein. Also man sieht hier, dass vielleicht jetzt auch ein bisschen von der Justiz übertrieben wird. Also es geht alles ein bisschen hin und her, es ist sehr polarisierend, aber im Moment hat die brasilianische Seele, sage ich mal, gewonnen. Jetzt ist man vereinter.
Du hast ja jetzt eben auch schon die Europäische Union angesprochen. Lass uns da doch mal über das Mercosur-Abkommen sprechen. Nach jahrzehntelangen Verhandlungen gab es ja im vergangenen Jahr endlich eine Einigung. Welchen Stellenwert hat dieses Abkommen für Brasilien und die Europäische Union? Eben gerade mit Blick auf die Zollmaßnahmen der USA zum Beispiel.
Also ich habe immer so salopp gesagt, also wenn man es jetzt nicht verstanden hat in Europa, nachdem der Trump mit seinem Zollwahn anfing. Da ist eine Region, die demokratisch ist, die kulturell, das ist zwar immer so historisch begründet, aber sie ist kulturell uns nahestehend, ist eine christlich geprägte Region. Sozusagen, man hat eine große deutsche Einwanderung, man hat viele deutsche Firmen. Das müssen wir immer noch mehr publik machen, obwohl das die Außenhandelskammer machen. Sao Paulo war über Jahrzehnte die größte Außenhandelskammer der Welt. Es sind über 1000 Firmen, deutsche Firmen hier präsent zum Beispiel. Also gerade für Deutschland, aber natürlich auch für die Europäische Union. Wäre das ein Riesenwurf, wenn man diese Zollbarrieren aufheben könnte und diesen Markt öffnen würde. Man wäre die größte Freihandelszone der Welt mit Demokratien. Ich betone es nochmal. Man braucht die demokratischen Werte noch nicht mal in Anführungsstrichen zu verkaufen. Es ist alles gegeben. Die Zeitfenster waren manchmal unglücklich. Dann gab es den Präsidenten Bolsonaro, da wollten die Europäer dann nicht. Jetzt sind es eher die Europäer, die wieder nicht so richtig wollen, allen voran immer noch, so wie ich es höre, Frankreich. Man hat die französischen Bauern, haben ihre sehr, sehr starke Lobby und bald sind ja auch Wahlen in Frankreich. Und trotzdem kursieren natürlich auch unglaublich viele Fake News, dass das argentinische Rindfleisch den Markt überschwemmen würde. Ich glaube, die Zahlen sind, das sind 200 Gramm im Jahr oder so pro Person, was vielleicht argentinisches Rindfleisch im europäischen Markt wäre. Dass die Preise gedumpt werden, das stimmt nicht. Es wird trotzdem teures Fleisch sein, Qualitätsstandard. Jeder, der mal in Argentinien oder auch in Brasilien war, weiß, dass das Fleisch vielleicht ein bisschen besser ist als in Europa. Also es sind so viele Fake News auch gestreut worden von vielen Seiten. Dann wird sich jetzt immer wieder auf die Amazonas-Problematik, auf die großen Brände, auf vielleicht jetzt auch genehmigte Ölerkundungen im Amazonasbecken berufen. Da sind viele deutsche NGOs, Miserior, Rot für die Welt, viele aktivistische NGOs, die auch immer wieder sagen, man kann das bloß nicht unterschreiben. Damit würde die Landwirtschaft in Brasilien noch mehr ermutigt, sich zu expandieren. Und das stimmt einfach nicht. Die brasilianische Landwirtschaft ist sehr, sehr professionell. Man kann sehr viel Erträge auf sehr wenig Gebiet. Man bräuchte nicht viel abzuholzen, Neues. Und ob dann der Amazonas gerettet wird, wenn die Chinesen sich hier mit ihren Standards breit machen, bezweifle ich. Also die Europäer haben eher eine Chance, wenn sie dieses Abkommen unterschreiben, um mehr Einfluss zu nehmen, vielleicht auch auf die Klimapolitik, auf die Umweltpolitik. Man muss sich ein Beispiel an Brasilien nehmen. Es ist ein Vorreiterland, was erneuerbare Energien betrifft. Es ist ein Riesenpotenzial für grüner Wasserstoff und vielen unbekannt, weil die Brasilianer es selber noch nicht wirklich professionell abbauen. Das Land mit den zweitgrößten Reserven seltener Erden. Also es liegt eigentlich alles auf dem Tisch. Problematik ist, die Lateinamerikaner sind gerade in einer starken Position. Das hat schon angefangen mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, als die Getreideversorgung so einbrach in Europa. Die Brasilianer haben ihren Preis sehr hoch getrieben, kann man fast sagen. Jetzt kommt gerade Herr Trump vielleicht uns zugute. Denn jetzt braucht Brasilien Alternativen. Und vielleicht haben wir doch diese kleine Chance, dass alle Beteiligten diesen Kompromiss finden, der notwendig ist. Ich weiß, in Europa wird das sehr kompliziert mit den Parlamenten, teilweise ja auch Regionalparlamente, die da abstimmen müssen. Aber ich glaube, die Europäer müssen das machen. Wenn sie es nicht machen, glaube ich, ist der Einfluss in Lateinamerika dann doch vielleicht nur noch historisch zu betrachten.
Du hast von Alternativen gesprochen. Inwiefern ist denn China eine Alternative für Brasilien? China und Brasilien planen ja derzeit den Bau einer transkontinentalen Eisenbahnverbindung vom Atlantik zum Pazifik. Welche wirtschaftlichen und geopolitischen Ziele verfolgt Brasilien mit diesem Vorhaben? Und wie wird der wachsende Einfluss Chinas in der Region denn bewertet?
Zunehmend wird dieser Einfluss auch kritisch hinterfragt. Es gab ja viele Diskussionen über den neuen riesigen Hafen, auch in Peru, den die Chinesen dahingesetzt haben. Jetzt auch dieses Eisenbahnprojekt, aber natürlich auch andere, zum Beispiel Elektrofahrzeuge, die BYD, die jetzt auch hier in Brasilien produziert werden und den Markt tatsächlich fluten. Da haben einfach die anderen Marken keine Chance, weil einfach die Preise so niedrig sind für diese chinesischen Elektroautos. Brasilien sieht das als ein Teil seiner Strategie. Das ist Diversifizierung. Das war nicht traditionell immer so. Man möchte gerne seinen Einfluss in Asien ausbauen, seine Wirtschaftsverbindung, nochmal genannt Indien, Indonesien, Malaysia, auch diese neuen Mitglieder möglicherweise in dem BRICS Plus. Vietnam taucht auch immer wieder auf, Thailand vielleicht. Und da ist natürlich so eine Verbindung, so eine Infrastrukturmaßnahme Gold wert, weil man liegt einfach nicht am Pazifik. Nimmt die Hälfte des Kontinents ein, aber an Pazifik ist man nicht gekommen. Aber Brasilien sieht das wieder als Chance, Märkte auszubauen, Absatzmärkte zu finden, zu diversifizieren. Und wie gesagt, nochmal betont, die Chinesen, die haben in vielen anderen Ländern sicherlich sehr viel proaktiv agiert, um da sich Einfluss zu verschaffen. In Brasilien sicherlich auch, aber in einem anderen Maße. Man hat einfach gesagt, Brasilien, wir brauchen Fleisch, wir brauchen Soja, wir brauchen dies. Und Brasilien hat geliefert. Und jetzt ist es der wichtigste Handelspartner mit Abstand für die brasilianische Wirtschaft. Und tatsächlich dieses Konzept Diversifizierung, dieses Hedging, dieses Ausbalancieren, sieht man jetzt sogar im brasilianischen Außenministerium oder auch unter Spezialisten hier, Experten, ein bisschen ins Wanken geraten, weil man zu sehr von China abhängig wird. Und das geht dann in die Frage zuvor nochmal ein. Man würde gerne dieses EU-Mercosur-Abkommen haben, um sich einfach neutraler zu präsentieren und genau seine Tradition der Neutralität, wenn man es so nennen möchte, weiterzuführen. Und deswegen, ja, der Einfluss Chinas wird hier kritisch gesehen. Der wird auch in den Nachbarländern sicherlich auch kritisch gesehen. In der Bevölkerung kommt es gar nicht so an. Es ist hier nicht so wie in anderen Ländern, die ich auch mal bereist habe, wo die Chinesen sehr präsent sind. Hier sind zwar viele Delegationen und man hört dann auch mal, dass auf den Baustellen die Chinesen eingesetzt werden. Aber das ist ein bisschen eine andere Strategie. Man geht mit Brasilien anders um, als man vielleicht mit Bolivien umgeht. Logischerweise vielleicht auch aufgrund der Stärke und der Wichtigkeit. Und man sieht, glaube ich, als Brasilianer das fehlende Angebot, die Unsicherheit jetzt gerade mit Nordamerika und nimmt dann dankend natürlich den größeren Absatz von Kaffee in China an. Aber wie gesagt, um das abzuschließen, die Kritik ist vielleicht überzogen, aber die Skepsis wächst.
Du hast das bereits gesagt, Max. Brasilien ist für Europa, die Europäische Union und Deutschland ein sehr wichtiger Handelspartner. vor dem Hintergrund aktueller handelspolitischer Spannungen und neuer strategischer Projekte eine abschließende Frage. Welche Rolle könnte das Land in den kommenden Jahren in der europäischen Außen- und Wirtschaftspolitik spielen?
Ich glaube, wir müssen Brasilien ernst nehmen und ihm die Rolle zusprechen, die es verdient. Es ist jetzt schon regelmäßig konstant in den Top 10 Wirtschaftsnationen der Welt. Da gehört es hin, da wird es sicherlich auch bleiben. Es möchte eine größere Rolle spielen. Das sollten wir ernst nehmen, das sollten wir auch unterstützen. Trotzdem sollten wir es vielleicht auch nicht überbewerten, weil Brasilien schon immer, es wurde immer darauf gewartet, dass Brasilien Verantwortung übernimmt, Brasilien auch in der Region wirklich als führende Macht auftritt. Da kommt dann aber immer der Satz, wollen die Brasilianer das oder sind sie sich eigentlich selbst genug? Wollen die anderen Lateinamerikaner das? Man spricht nicht die gleiche Sprache. Brasilien erstickt auch ein bisschen die anderen durch seine Übermacht. Aber sicherlich wird es eine wichtige Rolle spielen. Und das hört man auch aus den Botschaften hier in Brasilia. In den Delegationen sieht man, dass die hierher kommen, wirtschaftlicher Natur, politischer Natur. Dieses Land hat so viel Potenzial für die Energie- und Ernährungssicherheit, dass man es auf dem Schirm haben muss. Und nochmals, deswegen muss die Europäische Union gemeinsam. Die einzelnen Länder machen das schon irgendwie. Das kennen wir ja leider, das Problem, dass jeder dann mal hier einzeln hinreist. Sie müssen gemeinsam als Europäische Union, als dieser riesen Powerblock auftreten, weil dann kann man mit Brasilien gut verhandeln. Und dann hat man, glaube ich, eine wirklich positive, erfolgreiche Zukunft vor sich, um auch in diesem Wettbewerb zwischen den USA und China zu bestehen. Weil das kann weder Brasilien alleine noch die Europäische Union noch Deutschland.
Max, vielen Dank für deine Einschätzung.
Danke dir, Rana.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.